English Al Struka Hinton. They're English printouts of the sermon today. Anybody that wants to get the English, they're sitting on the corner of the Technic booth in the back. Okay, lasst uns zusammen beten. Herr, lass meine Worte deine Worte sein. Ja, hilf mir mit meinem Deutsch, dass ich verständlich dein Wort verkündigen kann. Und ich danke dir, Herr, für diese Möglichkeit. Amen. Eines der Themen, über die heutzutage in Firmen am meisten gesprochen wird, ist Mentoring oder Coaching. Und beide sind ähnlich und doch unterschiedlich. Ein Mentor ist normalerweise jemand, der mehr Erfahrung oder Wissen hat, oft etwas älter, und ist jemand, jemand anderen trainieren kann, um seine Fähigkeiten zu entwickeln und gebreiten, bei denen sich der Mentor auskennt. Ein Coach dagegen ist jemand, der einem anderen zur Seite steht und ihm oder ihr hilft, persönlich zu wachsen. Heutzutage findet man selten jemanden mit Einfluss, der nicht einen Mentor oder Coach hat. Die meisten Firmen, sogar Missionsgesellschaften, ermutigen ihre Leute dazu, sich jemanden zu suchen, der ihnen als Mentor oder Coach dient. Allgemein ist die Rolle eines Mentors oder Coaches die, dem Gecoachten oder dem Mentee, man nennt die, dabei zu helfen, mit zu erkennen, was er oder sie persönlich wachsen und reifen sollte, sich realistische und erreichbare Ziele für jeden Bereich zu setzen, in dem sie oder er Wachstum oder Weiterentwicklung braucht, einen Plan zu entwickeln und durchzuziehen, um seine oder ihre Ziele zu erreichen und ihm mit Rat und Tat bei der persönlichen Entwicklung zur Seite zu stehen, so wie er oder sie es braucht. Und in der Bibel, wir finden viele Beispiele für diese Art der Beziehungen. Es gab Moses und Joshua. Es gab Eli und Samuel. Jesus und seine einzelnen Jüngern. Es gab Barnabas und Markus. Und heute will ich Paulus und Timotheus anschauen. Paulus und Timotheus hatten eine eindeutig besondere Beziehung. 1. Timotheus 1, Vers 2, wir lesen, ich grüße dich, lieber Timotheus. Du bist durch mich zum Glauben gekommen und stehst mir deshalb so nah wie ein Sohn. Und in der 2. Timotheus Brief in Kapitel 1, Vers 2, wir lesen, ich begrüße dich, lieber Timotheus, du bist mir lieb wie ein eigener Sohn. Und weiter in Vers 3, immer Tag und Nacht danke ich Gott, wenn ich für dich bete. Ihm diene ich mit allem, was ich bin und habe, so wie es schon meine Vorfahren getan haben. Wenn ich an deine Abschiedstränen denke, dann sehne ich mich danach, weiter bei dir zu sein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Als Vater, dessen Sohn ist mehr als 8000 Kilometer weg leben, kann ich wirklich nachfühlen, was Paulus gefühlt hat, als er Timotheus diese Zeilen geschrieben hat. Und Paulus und Timotheus hatten zur damaligen Zeit nicht die Vorteile der hochentwickelten Technik, den wir heute haben. Computer, Internet und Software, die es ermöglicht, andere Menschen live zu hören und sehen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt hier ein Webcam aufbauen soll und einer von meinen Söhnen anrufen sollte, aber es wird 3 Uhr morgens für die dort in Colorado und die haben eigentlich keinen Bock mit ihrem Vater 3 Uhr morgens zu unterhalten. So, ich habe Tim heute Morgen erreicht und du siehst, wie das geht. Aber trotz dieser technischen Möglichkeiten und Annehmlichkeiten springt mein Herz vor Freude bei dem Gedanken daran, dass ich Timothy und Michael bald richtig umarmen kann, wenn sie in ein paar Wochen für Weihnachten kommen. Aber zu Paulus' und Timotheus' Zeit war das ganz anders. Man schreibt einen Brief und vertraute ihm jemanden an, der ihm zu Empfänger brachte. Und da die meisten Reisen zu Fuß oder Schiff gemacht würden, dauert es meistens ziemlich lang, bis der Brief ankam. Daher hatten Paulus und Timotheus eine besondere Beziehung. Zu ihrer Zeit teilten der Mentor und der Mentee immer mit in ihrem Leben miteinander. Sie aßen, schliefen, reisten und arbeiteten gemeinsam. Paulus verbrachte Zeit mit Timotheus' Familie. Offensichtlich kannte er Timotheus' Mutter und Großmutter und wusste, wie sehr sie den Herrn liebten. In Vers 5, in 2. Timotheus 1, wir lesen, denn ich erinnere mich sehr gern daran, wie aufrichtig und überzeugend dein Glaube ist. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich weiß, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Paulus ehrt hier in diesem Brief gläubige Mütter. Die Geschichte hat auch immer wieder gezeigt, welchen Einfluss eine Frau, die Gott liebt, auf ihre Kinder haben kann. Und ich habe einmal eine Geschichte von einem Bauer gehört, der sein Geld zusammenkratzte, um seine Tochter auf die Universität zu schicken. Und eines Tages sagte sein Nachbar zu ihm, wieso gibst du so viel Geld dafür aus, dass deine Tochter auf die Uni gehen kann? Sie wird sowieso nur heiraten und Kinder bekommen. Wenn es dein Sohn wäre, könnte ich das ja verstehen, aber für eine Tochter macht es doch keinen Sinn. Du verschwendest dein Geld. Der alte, weise Bauer antwortete, wenn du deinen Sohn eine gute Ausbildung zukommen lässt, dann bildest du einen Mann aus. Aber wenn du deiner Tochter, eine gute Ausbildung zukommen lässt, bildest du eine ganze Familie aus. Der Einfluss von Timotheus' gläubige Mutter und Großmutter hat Timotheus offensichtlich stark geprägt. Und ich hoffe, dass heute jede Mutter oder zukünftige Mutter wenigstens diese biblische Tatsache mit nach Hause nimmt und sie nie wieder vergisst. Natürlich wäre ich auch froh, wenn ihr ja, etwas noch von dieser Predigt mitnimmt, aber das ist ein Punkt mindestens. In Vers 6, wir lesen, dass Paulus eine wichtige Rolle bei Timotheus' Berufung zur Gemeindearbeit gespielt hat. Er schreibt, darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Timotheus war Paulus' Partner, nachdem Paulus ihn auf seiner zweiten Missionsreise getroffen hatte. Darüber lesen wir in Apostelgeschichte 15, 41 bis 16, 3. Sie zogen zunächst durch Syrien, sowieso durch Sizilien, und ermutigten dort die Gemeinden im Glauben. Nachdem Paulus die Stadt Derbe besucht hatte, erreichte er schließlich Lystra. Dort trafen sie Timotheus, einen jungen Christen. Seine Mutter, auch eine Christin, war jüdischer Abstammung, sein Vater ein Grieche. In der Gemeinde von Lystra und Iconium war Timotheus als zuverlässig bekannt und geschätzt. Ihn nahm Paulus als weiteren Begleiter mit auf der Reise. Nebenbei gesagt, ich finde es sehr interessant, dass diese Begegnung stattfindet, direkt nachdem Paulus und Barnabas sich entschieden hatten, getrennte Wege zu gehen, weil sie nicht einer Meinung darüber waren, ob Markus sie auf der zweiten Missionsreise begleiten sollte oder nicht. Apostelgeschichte 15, 37 bis 39 steht es, dass Markus Paulus, Barnabas und die anderen auf ihre erste Missionsreise in Philippien verlassen hatte. Er ist abgehauen. Okay, und Paulus hat gesagt, nein, ich erlebe das nicht wieder. Aber das zeigt, dass Gott manchmal schwierige Situationen dazu gebraucht, uns aus der Routine herauszuholen. Da wir uns eigentlich gerade wohlfühlen. So wie es ist oder was wir gewohnt sind. Er bringt uns dazu, etwas Neues zu tun, von dem er möchte, dass wir es tun. Die Meinungsverschiedenheit oder besser gesagt der Streit zwischen Paulus und Barnabas führte dazu, dass Barnabas mit Markus und Paulus mit anderen Begleitern weiterreiste. Das Ergebnis davon war, dass im Endeffekt mehr Leute mit dem Evangelium erreicht würden. Und Barnabas' Mentoring-Beziehung zu Markus hatte zur Folge, dass Markus später das Markus-Evangelium schrieb. Paulus tat sich mit Timotheus zusammen und investierte sich in dessen Entwicklung. Barnabas' Umgang mit Markus ist ein tolles Beispiel dafür, eine Person nicht aufzugeben und Konflikte als eine Chance für Gottes Führung zu sehen. In 2. Timotheus 4,11 lesen wir, dass Paulus später Markus akzeptiert hat. Aber das ist eigentlich schon ein Thema für sich, vielleicht für ein späterer Predigt. So, zurück zu unserer Geschichte. Wir lesen in 1. Timotheus 1,3, wie Paulus Timotheus herausgefordert hat, zum ersten Mal die Rolle eines Pastors zu übernehmen, bevor Paulus selbst nach Mazedonien weiterreiste. Mazedonien ist Nordgriechenland, die wir heute kennen. Als ich nach Mazedonien reiste, hatte ich dich gebeten, in Ephesus zu bleiben. Du solltest verhindern, dass dort bestimmte Leute falsche Lehren über das Evangelium verbreiten. Okay, von Mazedonien aus schreibt Paulus seinen ersten Brief an Timotheus. Dieser erste Brief, den wir heute als 1. Timotheus-Brief kennen, ist voll von guten Ratschlägen für Gemeindearbeit, wie Timotheus seine Verantwortung als Gemeindepastor ausfüllen könnte. Und während Paulus in Mazedonien war, schreibt er ebenfalls einen Brief an Titus. Später besuchte er Kreta und ließ Titus dort, um die Aufsicht über die Kirchen dort zu führen. Paulus investierte sich also offensichtlich auch in Titus. Danach reiste Paulus nach Troas und weiter nach Jerusalem, wo er plötzlich festgenommen war und nach Rom gebracht wurde. Von Rom aus, während seiner zweiten Gefangenschaft, ganz alleine und in einen kalten, feuchten Verlies eingesperrt, schreibt der Missionsveteran Paulus seinen geliebten Sohn Timotheus einen zweiten und sehr tiefgehenden persönlichen Brief. Der letzte, den er überhaupt schreiben würde. Schon bald darauf würde Paulus, wie es damals üblich war während der Christenverfolgung unter Nero, westlich von Rom, enthauptet. Paulus' zweiter Brief an Timotheus hat einen ganz anderen Inhalt und eine andere Brandbreite als der erste. Es geht weniger um Timotheus' Berufung als Pastor, sondern eher um Timotheus' persönliches Verhalten und seinen Führungsstil. In 4, 6 und 7 merken wir, dass Paulus wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieben würde. Er schreibt, ich sage dir das, weil ich mit dem Todesurteil rechnen muss und mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. Doch ich habe mit vollem Einsatz gekämpft, jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Christus im Glauben treu geblieben. In seinem letzten Schreiben konzentrierte sich Paulus auf Timotheus' Charakter. Er sagt in 2. Timotheus 1,8, schäme dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Und in Vers 13, halte dich genau an die Lehre, wie du sie von mir gehört hast. Halte dich an den Glauben und die Liebe, die wir in Jesus Christus haben. Und Vers 14, bewahre diese kostbare Gabe, die man dir anvertraut hat. Die Kraft dazu wird dir Gottes Heiliger Geist geben, der in uns wohnt. Und in Kapitel 2, Vers 1, werde stark im Glauben durch die Kraft, die Jesus Christus dir schenkt. Andere Übersetzungen sind hier besser, die sagen, nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Gnade, das ist ein tiefes Geheimnis, das wir unser ganzes Leben lang wahrscheinlich nie voll und ganz verstehen werden. Wie viel Gnade Gott uns schenkt, werden wir nie richtig begreifen. Und dann in 2. Timotheus 2,2, Paulus schreibt, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gibt jetzt an zuverlässige Christen weiter, die fähig sind, auch anderen im Glauben zu unterweisen. Und in Vers 3, als ein guter Kämpfer für die Sache Jesus Christi musst du so wie ich bereit sein, auch für ihn zu leiden. Und dann Vers 7, erdenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in alle Dingen. Und dann in Vers 15, Paulus schreibt eine eindringliche Ermahnung. Er schreibt, strebe danach, dich Gott bewahrt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Und auf diese Vers werde ich gerne genauer eingehen. Strebe danach. Das griechische Wort hier im Originaltext ist spudazo. Die Bedeutung ist zum Hasten, sich beeilen, mit Eifer und Anstrengung dabei sein. Und ich finde dieses Wort witzig, weil es hört sich wie eine osteuropäische Automarke an. Zum Beispiel ein Skoda Spudazo. Vielleicht kann ich Geld verdienen dadurch. Aber das heißt, eile dich. Die Gedanke ist, dass, schieb es nicht auf die lange Bank. Tu es einfach und bring es zu Ende. Die Nike-Werbung in Amerika, just do it, ist eigentlich die Bedeutung hier. Strebe danach, dich Gott bewahrt zur Verfügung zu stellen. Hier die Bedeutung ist, dass wir in Gottes Gegenwart stehen und uns ihm zur Verfügung stellen sollten. Ja, strebe danach, dich Gott bewahrt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter. Und das Wort, das hier benutzt ist, ist das Wort für ein Landwirtschaftsmitarbeiter, ein Bauer eigentlich. Die Bibel benutzt oft Begriffe aus der Landwirtschaft, um biblische Wahrheiten zu verdeutlichen. So wie das Beispiel der Arbeiter für die Ernte, das Jesus uns gegeben hat. Und dann, der sich nicht zu schämen hat. Und dieses Wort schämen ist dokimos. Und das bedeutet in der Originalsprache angenommen, akzeptiert, wertgeschätzt. Und früher, es gab nicht das Banksystem, wie wir es heute kennen. Und es gab kein Papiergeld. Ja, man kann diskutieren, ob das besser war oder nicht, mit großer Schuld und so weiter. Aber es gab kein Papiergeld in der Zeit. Alles Geld war aus Metall, wertvoll Metall, Silber oder Gold, wurde geschmolzen und in Formen gegossen. Als die Münzen abgekühlt waren, mussten die unebenen Ränder ausgeschliffen werden. Und natürlich versuchten viele Leute, die Münzen großzügig abzuschleifen. Daher gab es in Athen in einem Jahrhundert mehr als 80 Gesetze, die das Abschleifen von Münzen verboten. Aber es gab ein paar ehrliche Geldwechsler, die nur gewogene Münzen weit in Umlauf gebrachten, und die wurden Dokimos genannt. Und das ist das Wort, das hier benutzt ist, dokimos, nicht zu schämen. Und in 1. Korinther 9, 27, Paulus benutzt dieses Wort in einer negativen Form. Ich schinde meinen Leib und versklave ihn, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen verkündigt habe, selbst unbewahrt werde. Unbewahrt. Das ist eine negative Form von dieses Wort Dokimos. Das heißt akzeptiert, wertgeschätzt. Okay, und dann am Ende dieses Vers, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Und diese gerade Richtung schneidet, es erinnert mich, wir lebten für 5 Monaten in 1990 in die Philippinen. Und dort gab es Handwerker, die ihre Geschäftsidee direkt auf dem Bergsteig verwirklichten. Es gab Uhrenmacher, es gab Automechaniker, es gab Masseure, fast alles möglich waren dort direkt auf dem Gehweg. Fast alles Handwerk. Aber meistens beeindruckten mich die Holzhandwerker, die aufwendig verarbeitete Möbel mit einfachsten Werkzeugen bearbeiteten. Einfache Werkzeuge wie Säge, Hammer und Meißel. Es war beeindruckend, wie exakt sie mit diesen einfachen Mitteln arbeiten und zum Beispiel ganz gerade Linien sägen könnten. Es war erstaunlich zu sehen. Und das ist das Bild hier, das benutzt ist. Wir sollten die Bibel, das heißt Gottes Wort, kennen, sodass wir Rede und Antwort stehen könnten, auch als einfache Leute, einfache Werkzeuge, aber in Gottes Meisterhand. Okay, vielleicht werden manche sagen, oh, Paulus' Worte sind nur an den Pastor Timotheus gerichtet. Aber das glaube ich nicht. In 2. Korinther 5, 17 bis 20 lesen wir, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi oder Botschafter statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Ein Gesandter oder ein Botschafter ist jemand, der eine Nachricht von höherer Autorität weitergibt. Jedes Land hat Botschafter, die die Interessen und Anliegen des Landes und deren Regierung vertreten. Vor ein paar Sonntagen erzählte Sherry Rose anlass ihrer Taufe darüber, welche Rolle Doris Walker in ihrer Bekehrung spielte. Doris war Freundin und Klassenkameradin und erzählte Sherry darüber, was es heißt, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Doris war definitiv ein Botschafter an Jesus Christus statt. Doris, du hast meine Anerkennung. Respekt. Ja. Wir sind dazu berufen, Botschafter zu sein. In unserem Leben treffen wir auf die verschiedensten Menschen, Menschen, die nichts von Jesus wissen, außer wir erzählen ihnen davon. Menschen, die vielleicht nie eine Gemeinde betreten. Wir sind ausgefordert. Wir kennen das alle. Wir sitzen im Flugzeug oder im Zug neben jemandem oder arbeiten mit einem Kollegen zusammen und spüren dessen inneren Drang, dessen Menschen etwas von unserem Glauben zu erzählen. Aber wir verpassen die Chance. Auch ich habe schon Chancen verpasst. Manchmal denke ich mich über die Menschen nach, denen ich verpasst habe, etwas über Jesus weiter zu sagen. Und alles, was ich im Nachhinein tun kann, ist für diese Person zu beten und Gott zu bitten, mir nächstes Mal den Gehorsam und Mut zu schenken, den ich brauche. Das Gute ist, wir sind nicht allein. Timotheus hat das gleiche Problem gehabt. Paulus ermahnte ihn in 2. Timotheus 1, 7 und 8, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nur nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Auch Paulus selber erlebte dies. Er schreibt in Epheser 6, 19 und 20, mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist und wachtet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Vielleicht sitzt du da und denkst, ich bin nicht berufen oder qualifiziert, ein Botschafter Jesus zu sein. Ich habe auch nicht die Gabe dazu. Dann muss ich dir sagen, das ist eine Lüge Satans. In Apostelgeschichte 1 sagt, heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und in Philipper 4, 13, das alles kann ich durch Jesus Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Paulus sagt Timotheus in Kapitel 2, 20 und 21, nun gibt es ja selbst in einem reichen Haushalt nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch solche aus Holz oder Ton. Während die einen bei Festen und Größen Feiern auf den Tisch kommen, gebraucht man die anderen für den Abfall. Wer sich von diesen Schwätzen fernhält, der wird wie eins der edlen Gefäße sein, rein und wertvoll, nützlich für den Hausherrn, geeignet für alles, was gut ist und Gott gefällt. Wie sieht ein edles Gefäß aus? Da gibt uns in Psalm 112 eine gute Beschreibung und Gerhard wird das für uns jetzt lesen.
Halleluja, lob den Herrn. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet und sich über seine Gebote freut. Seine Nachkommen werden im ganzen Land hohes Ansehen genießen, denn Gottes Segen liegt auf jeder Generation, die sich von ihm nicht abbringen lässt. Bei einem solchen Menschen sind Reichtum und Wohlstand zu Hause. Unerschütterlich und treu hält er zu Gott. Selbst in dunklen Stunden leuchtet ihm ein Licht. Er ist voll Erbarmen, großmütig und gerecht. Gut ist es dem, der freundlich zu den Armen ist und ihnen gerne Geld leiht, der sich an das Recht hält bei allem, was er unternimmt. Nichts wird ihn zu Fall bringen, einen solchen Menschen vergisst man nicht. Er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, denn sein Glaube ist stark, er vertraut dem Herrn. Er lässt sich nicht erschüttern und hat keine Angst, denn er weiß, dass er über seine Feinde triumphieren wird. Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Darum ist er überall hoch angesehen. Alle, die Gott missachten, sehen es und ärgern sich. Sie knirschen mit den Zähnen und vergehen vor Wut. Denn was sie sich erträumt haben, zerrinnt in nichts.
Danke, Gerhard. Mann, das beschreibt ein Leben, das ich haben will. Ich will, dass meine Kinder gesegnet wird. Und Ich habe nichts gegen Reichtum und Wohlstand, sodass ich freigebig geben kann. Mein Lebenswunsch ist, dass ich erinnert wird als jemanden, der Jesus geliebt hat und anderen immer über Jesus erzählt hat. Ist dies auch dein Wunsch? Ich möchte dich ermutigen. Gott möchte dich gebrauchen. Es braucht aber deine Bereitschaft und dein williges Herz. Im Jahr 1600 ist der italienische Maler Michelangelo Merci da Caravaggio auf der Bildfläche erschienen. Er war der erste große Repräsentant, der die Barockkunst malend zu den Menschen brachte. Caravaggio erhielt sehr viel Kritik in seiner Zeit, weil er versuchte, biblische Szenen mit ganz normalen Menschen darzustellen. Zu dieser Zeit gilt die Meinung, dass nur Aristokraten und ausgewählte Einzelne gemalt werden sollten, in diese Ewigkeit dastehen. Aber Caravaggio hielt daran fest, ganz normale Menschen für seine biblischen Szene zu verwenden. Sein berühmtes Bild von Apostel Matthäus und dem Engel traf bei den Kirchenoberhäuptern auf so starke Kritik, dass er es nochmals malen musste. In ihren Augen war es unangebracht, Matthäus als normalen Arbeiter mit entsprechenden Muskeln darzustellen. Der nächste. Aber Caravaggio hatte recht, für seine gemalte ganz gewöhnliche Menschen zu benutzen. Arbeiter zum Beispiel. Weil Gott benutzt ganz normale Menschen wie dich und mich. In Psalm 108, 12 und 13 schreibt David, Menschenhilfe ist ja wertlos. Er war gejagt in der Zeit und er sagte, es ist hilflos in Situationen. Aber mit Gott werden wir mächtige Taten tun. Auch wenn du denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, um mächtige Taten zu tun. Schaue dieses Video an, die wir gleich sehen werden, in dem Menschen der Bibel von Gott in wunderbarer Weise gebraucht werden, einfach nur, weil sie bereit waren zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Amen.
Think God can't use you? Think He only uses perfectly qualified people? Take a closer look. Moses was not a great speaker. Jonah ran from God. Jacob was a liar. Noah got drunk. Rahab was a prostitute. David had an affair. Jeremiah was depressed. A lot. Solomon was rich in wisdom, but poor in lifestyle. John the Baptist was just plain poor. Timothy was too young. Abraham was too old. Lazarus was dead. Sarah was barren. Naomi was a widow. Gideon and Thomas both doubted. And so did Sarah. Peter lacked self-control. James and John were self-righteous. Paul had a short fuse. Well, so did Peter and Moses. Actually, lots of people did. God's army isn't perfect. It never has been. It's the march of the unqualified. Get in line.
Ja, wollen wir diese Gedanken mit uns nehmen? Gottes Armee ist nicht vollkommen. Und jetzt sind wir dran, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Ich möchte jetzt keine zweite Predigt halten, sondern wir wollen jetzt das Lied 212 ganz bewusst als Antwort singen. 212. Ich lese mal die erste Strophe vor, dass wir uns wirklich einstellen auf dieses Lied. Dort heißt es: Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn, du bist der Töpfer, ich bin der Ton, mach aus mir etwas nach deinem Sinn, während ich harre, nimm mich ganz hin. Und wir singen jetzt gemeinsam diese drei Strophen, Lied 212.